Ja, hallo und guten Morgen. Es ist eine super Gelegenheit. Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, mal in der Jogginghose zu predigen. Ich werde jetzt nicht aufstehen, aber ihr könnt es mir glauben, es ist so. Heute erfüllt sich also ein Traum. Ich werde heute die Serie mit dem Thema Geh aufs Ganze, mit dem Thema das Leben als lebendiger Beweis abschließen. Aber vorher muss ich noch ein bisschen Kaffee trinken. Mein Kaffee steht noch vom Frühstück, ja. Ist zwar ein Weinglas, aber ist ja egal. Es kommt ja auf den Inhalt an, oder? Oder? Irgendwie ist das doch nicht stimmig. Man würde eigentlich aufgrund der Form eines Weinglases auch einen Wein erwarten. Ich habe Kaffee getrunken. Was hat das mit dem Thema zu tun? Wir werden noch sehen. Mir ist bewusst geworden, dass Jesus mit seinen Jüngern und somit auch mit uns aufs Ganze gegangen ist. Warum? Weil sich am Leben der Nachfolger von Jesus entscheidet, inwieweit Jesus selbst, er, was er war, was er tat und was er lehrte, von der Bevölkerung als stimmig empfunden wird. Also am Leben der Nachfolger entscheidet sich, ob das Leben Jesu heute noch als stimmig empfunden wird. Ich möchte einen Bibeltext lesen und ich möchte euch auch gleich mal dazu einladen, eure Bibeln zu holen. Ihr seid ja, die meisten sind jetzt zu Hause und können kurz ins Regal gehen und eine Bibel holen. Texte, und ich möchte euch einladen, die einfach dann auch mit mir nachzuschlagen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kurz aufstehen und eine Bibel holen. Ich warte noch einen Moment. Der erste Bibeltext, und das ist auch so die Grundlage der Botschaft heute Morgen, ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. In der hebräischen und griechischen Welt gab es das Konzept des Zeugen. Paulus zitiert in 2. Korinther 13 eine damals absolut akzeptierte rechtliche Sichtweise. Da heißt es, durch Zweier- oder Dreier-Zeugenmund soll jede Sache bestätigt werden. Es gab damals Zeugen, es gab falsche Zeugen. Zeugen hatten juristisch einen erheblichen Einfluss auf eine Verhandlung. Siehe die Verurteilung von Jesus. Paulus nennt Gott einmal in einer bestimmten Sache seinen Zeuge. Gott bezeugt die Wahrheit einer Lehre durch Zeichen und Wunder. Das galt als Bezeugung Gottes für die Richtigkeit einer Botschaft. Und an manchen Stellen im Alten Testament, da warnt die Bibel auch davor, dass es falsche Zeugen gibt. Und wir sollen auch keine falschen Zeugen sein. Wenn Lukas nun in der Apostelgeschichte sagt, dass wir die Zeugen Jesu sein werden, dann ist das ein Privileg, dann ist das eine Ehre und zugleich eine riesengroße Verantwortung. Wir sind dazu berufen, die Person Jesu in dem, was er tat und lehrte und vor allem in dem, was er selbst war, durch unser eigenes Leben als Wahrheit zu bestätigen. Wow. Und darum war es das Ziel der Jüngerausbildung Jesu, dass seine Nachfolger auf dieselbe Art wie er selbst leben würden. Mit derselben Hingabe, mit derselben Hoffnung, mit denselben Werten. weil er wusste, dass seine Jünger eines Tages sein eigenes Leben bestätigen würden. Und er hat darum 3 Jahre investiert, um sie in dieses neue Leben einzuführen. Für einen Zeugen ist seine Glaubwürdigkeit von zentraler Bedeutung. Und wir erkennen auch hier wieder dasselbe Konzept des Zeugen. Die Taten eines Menschen bestätigen seine Worte. Und es braucht eine Stimmigkeit zwischen dem, was ich bin einerseits und sage, und dem, was ich tue andererseits. Und dann bin ich eine glaubwürdige Person. Und immer wieder bei uns Menschen klafft dieses auseinander. Und das war auch bei Jesus so. Er hat es, also nicht bei Jesus, es war in der Zeit Jesus so. Und er hat es kritisiert. Er sagte mal in Matthäus 23, 1 bis 2, da redete er Folgendes, also sagte er Folgendes zu seinen Jüngern. Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, Klammer auf, das ist richtig. Sie sagen nichts Falsches, Klammer zu. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Also handelt zwar nach dem, was sie euch sagen, orientiert euch aber nicht an ihrem Tun. Nehmt sie euch nicht zum Vorbild. Das sind bei ihnen zweierlei Dinge und somit sind sie eigentlich unglaublich. Und zentral, wie gesagt, für einen Zeugen ist seine Glaubwürdigkeit. Und glaubwürdig ist ein Mensch, bei dem man keine Abgründe sieht zwischen dem, was er sagt und zwischen dem, was er tut. Jesus geht hier sogar noch einen Schritt weiter oder einen Schritt tiefer. Er schaut sich auch die Motivation eines Menschen an. Er sagt, all ihre Werke tun sie nur, um von den Menschen gesehen zu werden. Auch das kritisiert er. Glaubwürdig als Jünger Jesu zu leben bedeutet also, dass mein Leben und Handeln im Einklang, tolles Wort dafür, mit Jesus ist und dies auch meinen Überzeugungen entspricht. Dann ist es glaubwürdig und stimmig. Und nun sind wir wieder beim Eingangsbeispiel mit dem Kaffee aus dem Weinglas. Das ist irgendwie nicht stimmig. Wenn sich also Jesus in meinem Leben widerspiegelt und das, was wir in unseren und das auch meinen Überzeugungen entspricht, dann bin ich ein gutes Zeugnis und, um bei der Überschrift der Predigt zu bleiben, ein lebendiger Beweis. Hey, das ist echt herausfordernd. Aber das ist auch echt ein Privileg. So weit, so gut. Mir drängten sich in der Vorbereitung 2 Fragen auf. Und es gibt vielleicht auch noch mehr. Die eine Frage ist, wenn das so ist, dass ich ein glaubwürdiger Zeuge sein soll, eigentlich hört sich besser an, darf. Wie gehe ich dann mit meiner Unzulänglichkeit um? Damit, dass in meinem Leben nicht alles so stimmig ist und es vielleicht, wie es vielleicht sein könnte. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, nur ganz kurz. In der Urgemeinde lief auch nicht alles nach dem Drehbuch der perfekten geschwisterlichen Liebe an. Die Apostelgeschichte berichtet uns von Konflikten zwischen gläubigen Hellenisten einerseits und Hebräern andererseits. Und aus dem Neuen Testament ist bekannt, dass Paulus und Petrus sich richtig gehörig gefetzt haben. Galater 2. Macht das dann alles Jesusgemäß? Ich möchte auch gar nicht vom vielen Versagen der Kinder Gottes durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis in die Gegenwart zu sprechen kommen. Die Geschichte der Kinder Gottes ist geprägt auch von Unzulänglichkeit, von Unvollkommenheit. Und ganz ehrlich, mein Leben ist auch geprägt von Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit. Die zweite Frage, die mir gekommen ist, was ist ein zeugnishaftes Leben konkret? In anderen Worten, was ist denn ein jesusgemäßer Lebensstil? Es gibt durchaus verschiedene Meinungen darüber, was ein jesusgemäßes und zeugnishaftes Leben denn ist. Wir sind dazu geneigt, unser eigenes Wertesystem, welches wiederum kulturell geprägt ist, auf Jesus zu übertragen und das dann als erstrebenswert und bestimmt jesusgemäß anzusehen. Jesus selbst machte diese Erfahrung. Er fragte seine Jünger mal, für wen halten die Leute mich? Und dann sagten sie, etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia und oder einen der Propheten. Das steht in Matthäus 16, Vers 13. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die Leute zu so unterschiedlichen Einschätzungen, wer denn Jesus sei? Aber jede der genannten Personen steht ja für was. Jeremia steht für etwas, Johannes der Täufer steht für etwas, Elia steht für etwas. Und möglicherweise wurde einfach die eigene Präferenz oder anders ausgedrückt, das eigene Wunschdenken in die Wahrnehmung von Jesus interpretiert. Jesus ist bestimmt so. Oder Jesus ist bestimmt so. Jesus würde garantiert so und so handeln. Kleines Beispiel. Was ist jesusgemäßes Handeln? Am Beispiel Pünktlichkeit. Würde Jesus pünktlich in den Gottesdienst kommen? Die einen würden sagen, 10 Uhr ist Gottesdienst. In der Bibel steht doch irgendwann, und irgendwo hat Jesus auch gesagt, euer Ja sei ein Ja. Und das hat auch was mit Pünktlichkeit zu tun. Ja, um 10 fängt es an. Disziplin, klare Regeln. Also Jesus würde bestimmt nicht zu spät kommen. Jemand anders wird sagen, jesusgemäß handeln und leben bedeutet, Beziehung ist über alles. Beziehung geht immer vor. Jesus wäre mit Sicherheit zu spät gekommen, wenn er jemand getroffen hätte. Garantiert. Und bestimmt hätte er jeden Sonntag jemand getroffen. Denn er ist ja beziehungsorientiert. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie können wir nun mit den eigenen Unzulänglichkeiten und den möglichen Erwartungen anderer Menschen umgehen und doch ein glaubhaftes Zeugnis sein? Und das ist eine gute Frage. Die würde ich euch jetzt gerne so in Kleingruppen geben und da könnt ihr da trefflich drüber austauschen. Und das könnt ihr auch gerne dann tun, in der Vertiefungsgruppe oder auch in den Hauskreisen. Ich möchte eine Tischvorlage dafür geben und möchte den Vorschlag machen, dass wir hier mal von Paulus lernen und einen ganz tollen Text lesen. Und dieser Text ist einer wirklich meiner Lieblingstexte. 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Ich darf gerne kurz aufschlagen. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkündigen unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, zu reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge, auch wieder hier, Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Ein ganz, ganz toller Text. Was lernen wir darüber? Was sehen wir bei Paulus? Was kommt in diesem oder aus diesem Text rüber? Erstens, Paulus teilt sein Herz mit, das Anliegen, welches tief in ihm sein Antrieb geworden ist. An vielen anderen Stellen spricht Paulus oft über seine Biografie, über sein Gewordensein und begründet so den eigenen Glauben und Handeln. Wenn wir uns darin Paulus zum Vorbild nehmen, dann ermöglicht es Menschen nicht nur auf Beobachtungen, und manchmal sind Beobachtungen echt schwierig, denn es ist die Beobachtung unseres manchmal unzulänglichen Lebens. Und wir ermöglichen, wenn wir das Herz teilen, wenn wir Paulus zum Vorbild nehmen, ermöglichen wir Menschen, das wahrzunehmen, wie wir es eigentlich meinen. Und Menschen müssen dann nicht nur unser Handeln interpretieren, sondern haben die Möglichkeit, unser eigentliches Anliegen, unser Herz zu ergründen. Und das ist für mich ein mega Vorbild, wie Paulus hier vorgeht und wie er sagt, wir haben unser Leben mit euch geteilt. Wir haben euch hineingenommen. Wir waren transparent. Wir haben unser Leben mit euch geteilt und es vielleicht auch vor euch ausgebreitet. Paulus hat immer wieder, wenn er verkündigt hat, seine Biografie hineingebracht. Er wollte, dass die Menschen die große Linie in seinem Leben erkennen und verstehen, warum Paulus so und so denkt und handelt. Und Menschen, unser Herz mitzuteilen, sollte eigentlich uns Christen, wie wir an Hesekiel 36 glauben, dass wir ein neues, wiedergeborenes Herz haben, das soll uns echt ermutigen, auch transparent zu sein und uns vor Transparenz nicht zu fürchten. Denn Gott hat unser Inneres neu gemacht. Und das Innere ist oft auch verschüttet durch alte Angewohnheiten, wo das Innere noch nicht das Äußere erreicht hat. Und es ist ein Vorteil, wenn die Menschen unser Inneres nachspüren können, wenn sie erkennen können, was Gott im Inneren auch getan hat. Ein wenig mehr Transparenz und Ehrlichkeit täte vielleicht auch unter uns Christen ganz gut. Zweitens, was für mich rüberkommt, ein gutes Zeugnis zu sein, hat nichts damit zu tun, es allen Menschen recht zu machen. Wir brauchen nicht die Vorstellungen von Menschen erfüllen, sondern wir sind in unserem Handeln gegenüber Gott und Jesus verpflichtet. Paulus hat hier ganz klar gesagt, es geht nicht um Menschengefallen, es geht nicht um Einschmeicheleien, sondern es geht darum, so zu handeln, wie es gegenüber Jesus und seinem Vater richtig ist und verantwortlich ist. Und das Handeln Jesu, das war hier und da im Neuen Testament eher anstößig als angepasst. Also, wie können wir mit unserer eigenen Unzulänglichkeit umgehen? Wie können wir mit den Erwartungen von Menschen umgehen, die wir nie erfüllen können, weil jeder eine andere Vorstellung hat, was Jesus denn jetzt tatsächlich war? Wir können erstens unser Herz teilen, sagen, wie wir es eigentlich meinen, was eigentlich in uns ist, unser Leben mitteilen. Wir haben allen Grund dazu, das zu tun. Und wir heute zum Schluss möchte ich das Ergebnis meiner persönlichen Reflexion zum Thema noch weitergeben. Ganz ehrlich, je länger ich mit Jesus lebe, je deutlicher sehe ich auch hier und da in meinem und auch im Leben, auch im Leben anderer und seiner Kirche und Gemeinde, eine gewisse Diskrepanz zum Leben von Jesus. Und dennoch, ich möchte gern, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ein Unterschied, ja, das hören wir ja oft. Haben wir auch in der Gemeinde schon öfters gehört. Aber was heißt denn das? Das bedeutet es, einen Unterschied zu machen. Und ich möchte einfach, dass wir uns ehrlich machen und dass wir auch ein bisschen abrüsten. Wir werden immer nur ein unzulängliches ein unzulänglicher Zeuge Jesu sein, solange wir hier auf der Erde sind. Aber ich möchte uns Mut machen. Es geht trotzdem, dass wir einen Unterschied machen. Und das muss auch unser aller Anspruch sein. Ich möchte es noch illustrieren mit zwei Gefäßen Wasser. Die schmecken beide gleich. Beides Wasser. Und ich möchte jetzt einfach noch illustrieren, wie kann sich das eine Wasser abheben vom anderen, vom gewöhnlichen Wasser. In anderen Worten, wie können wir einen Unterschied machen? Und ich möchte es so nennen, wie kann unser Leben mindestens ein Stück weit, nochmal, Verzeihung, wenn ich ein bisschen abrüste, aber ein Stück weit einfach den Geschmack Jesu übernehmen, nach Jesus schmecken. Und da sind mir drei Dinge gekommen und die möchte ich symbolisieren durch jeweils eine Zitrone. Das eine ist, und das wünsche ich mir, dass Menschen das in meinem Leben sehen, Glaube. Glaube an Gott. Glaube an einen Schöpfer und Richter, in dessen Verantwortung ich mein Leben lebe. Verantwortung vor Gott. Glaube auch, dass es einen Gott gibt, der ein ewig gültiges Wertesystem geschaffen hat, welches mir Kompass und Orientierung für mein Leben ist. Ich möchte wirklich auch in solchen Corona-Zeiten, wo so vieles dann auch in Frage gestellt wird und wo das Leben von manchen wirklich auch durcheinander gewirbelt wird. Ich möchte gern als ein Mensch wahrgenommen werden, der einen Kompass hat, der Orientierung hat. Und ich glaube, Gott kann uns durch sein Wort auch in diesen Zeiten Orientierung geben. Ich möchte, dass es in meinem Leben wahrgenommen wird. Glaube, nochmal. Glaube auch an das Übernatürliche. Ich wünsche mir das, dass Menschen mein Leben sehen und sagen, und ein Unterschied, was bei dem Markus ist, ist wirklich, er glaubt an die Macht des Gebetes, er glaubt an Heilung, er glaubt an etwas Übernatürliches, an Zeichen und Wunder. Er glaubt an etwas, was über meinen sichtbaren Horizont hier hinausgeht. Glaube. Das Zweite, das ist Liebe. Liebe zu Gott. Ich möchte gern, dass es rüberkommt. Nochmal, bei aller Unzulänglichkeit, aber dass das bei Menschen, wenn ich mein Herz teile, wenn sie mich sehen, wenn sie mich erleben, irgendwie ist da eine Liebe zu Gott. Und zu den Menschen, es ist einer, der irgendwie Menschen liebt, der nicht Menschen hasst, sondern Menschen liebt, der auch seine Schöpfung liebt, der irgendwie was mit Liebe anfangen kann. Denn Liebe gehört zu Gott. Und wenn Gott in uns ist, dann möchte ich gern, dass mein Leben auch nach Liebe schmeckt. Und das Dritte ist Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind übrigens drei Dinge, wo Paulus sagt, die bleiben. Vieles wird vergehen, aber das bleibt. Und das soll wirklich auch schon in uns angelegt sein. Hoffnung. Auch da kommt für mich rein Gnade. Hoffnung für Menschen haben. Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung auf eine bessere Welt. Hoffnung auf ein Weiter im Jenseits, im Himmel. Aber Hoffnung nochmal für Menschen. Hoffnung, dass es nach Versagen einen Neuanfang gibt. Und damit verbunden, ich habe schon erwähnt, Gnade. Hoffnung hat auch was wirklich mit Gnade zu tun für mich. Ich merke, ja, ich habe Hoffnung für mein Leben. Ist auch wichtig. Ich bin gnädig auch mit mir. Und ich bin gnädig mit anderen. Ich habe Hoffnung, auch für andere. Ich glaube, Hoffnung ist was so in der Jesus-DNA drin ist. Und ich möchte gern, dass mein Leben nach Hoffnung schmeckt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Einfach ganz kurzes Beispiel noch aus dieser Woche. Meine Jungs haben wirklich Mist gebaut diese Woche. Und es waren zwei Situationen, zwei Tage hintereinander. Also meine Jungs meine ich nicht meine Söhne, sondern meine Mitarbeiter. Und beides waren Situationen und das eine mehr wie das andere. Ich war stinkesauer. Ich war außer mir. Da muss man auch mal drüber nachdenken, über diesen Begriff. Und ich war echt geladen und das war echt sehr gefährlich, die Situation. Und sie haben entgegen meinen, und das war nicht nur ein Ratschlag, sondern eine klare Anweisung gehandelt. Und darum ist was passiert. Und wir sind vorgestern dann auseinandergegangen. Einer, der es verbockt hat, der war echt geknickt, der war total niedergeschlagen. Wir haben dann so einen Schubs gegeben und gesagt, hey Junge, komm, wir machen das zusammen. Hat noch nichts geholfen. Er ist so in das Wochenende gegangen. Er hat gewusst, er hat es verbockt. Und ich bin jetzt am Überlegen und am Beten, was bedeutet Hoffnung und Gnade für die Situation, wenn ich ihn jetzt morgen sehe. Was ist jetzt, wie schmeckt diese Person dann Jesus an mir als sein Chef? Und da bete ich jetzt einfach um Weisheit. Ich möchte, dass dieser Junge wirklich durch die Situation ein Stück Jesus schmeckt. Er braucht es. Und ich brauche es auch, dann weiß ich, dass der Fehler auch zu was Nütze war. Okay, es gibt da sicherlich viele Beispiele. Ich möchte zum Ende kommen mit einer Herausforderung. Bitte Gott, dir zu teilen, mit wem du diese Woche etwas aus deinem biografischen Leben teilen kannst. Was beim Gegenüber das Vertrauen in Jesus fördert. Also nochmal, bitte Gott, dir zu zeigen, mit wem du diese Woche aus deinem Leben, also aus deinem Gewordensein, aus deiner Biografie, irgendetwas teilen kannst, was beim Gegenüber das Vertrauen in Jesus fördert. Also irgendwas, was aus deinem Leben quasi beweist, dass Jesus Wahrheit ist. Denk mal drüber nach. Und dann gibt es noch ein paar Fragen, die werde ich an die Hauskreise und die Vertiefungsgruppe schicken. Und ich freue mich jetzt, Amen sagen zu können und auch das nächste Abschlusslied ansagen zu dürfen. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Dankeschön.